온다.
기온다.
Stimmen aus Lateinamerika.
Voces de América Latina. Hallo und willkommen zum Onda Info 353. In der argentinischen Provinz Catamarca wurde Anfang des Jahres ein neues Minenprojekt beschlossen. Seitdem gibt es massive Proteste. Onda war vor Ort. Wir interviewten dort Nimesio Aguirre. Seit Jahren kämpft er gegen den Minenabbau und für die Rechte indigener Gruppen. Die Musik, die ihr in diesem Onda Info hört, hat er selber geschrieben.
Weltweit gibt es 46 Millionen Menschen, die aus ihrem Alltag vertrieben wurden. 18 Millionen Menschen sind auf der Flucht, davon allein 4 Millionen aus dem bürgerkriegszerrütteten Syrien. Währenddessen pöbeln in Europa der Front National und Pegida gegen die Islamisierung des Abendlandes. Parlamentarier raunen etwas vorsichtiger von vollen Booten und leeren Kassen. Wer schaut wem auf den Mund? Lässt sich nicht auch anders über Flucht und Migration diskutieren? Gibt es vielleicht schon heute Alternativen? Lateinamerika gilt gemeinhin nicht als Eldorado für Flüchtlinge, denn diese zieht es nach Angaben des Flüchtlingswerkes der Vereinten Nationen weiterhin in die sogenannten Industriestaaten. Doch auch in Ecuador leben heute mehr als 50.000 Kolumbianer, die vor dem bewaffneten Konflikt in ihrem Land geflohen sind. Und Brasilien entwickelt sich derweil zu einer internationalen Anlaufstelle für Asylsuchende. Wir haben uns umgeschaut in Rio de Janeiro, wollten wissen, wen es in die Metropole am Zuckerhut verschlagen hat und wie die brasilianische Gesellschaft die Ankunft von Flüchtlingen aus aller Welt diskutiert.
Wie immer beginnen wir das Onda-Info jedoch mit den Nachrichten. Und zwar natürlich zunächst eine Nachricht zum Tod von Eduardo Galeano, den wir, da kann ich wahrscheinlich für alle sprechen, dessen Tod wir mehr betrauern als den von Günter Grass. Außerdem eine interessante Nota zu Mexiko, zu Pressezensur und zu Peru, einem Equal Rights Marsch. Doch vor den Notas gibt es noch etwas zu hören, nämlich ein paar Audioeindrücke von den großen Demonstrationen in Kolumbien, den Marsch für den Frieden, wo alleine in der Hauptstadt Bogotá anscheinend 300.000 Menschen teilgenommen haben, sowie in allen anderen Landesteilen auch. Damit beginnen wir und wie immer wünschen wir viel Spaß beim Hören. Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, correr, no rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorber.
Yo me muevo por la paz.
Me mueve la esperanza de tener un mejor país y un mejor futuro. Eso me mueve.
Salimos porque nos mueve la paz. A mí me mueve la lucha de las mujeres afro por Bogotá.
A mí me mueve la necesidad urgente de que la niñez aprenda y mire estos ejemplos para que la guerra se acabe. No queremos más guerra.
A mí me mueve la paz por Colombia y sobre todo por mi tierra natal, Tame Arauca. ¡Que viva Tame!
¡Viva! A mí me mueve la paz con justicia social. Nosotros, los jóvenes de Colombia, le declaramos la paz a la guerra.
A nosotros nos mueve el fútbol.
Aguanta el bloque norte.
Am Montag, den 13. April, ist der uruguayische Schriftsteller Eduardo Galeano gestorben. Er starb in einem Krankenhaus in Montevideo an Lungenkrebs. Die Totenwache findet im Parlamentsgebäude statt. Eduardo Galeano wurde berühmt mit seinem Werk Die offenen Adern Lateinamerikas, ein historischer Abriss des gesamten Kontinents. Dieses größenwahnsinnige Vorhaben wurde zum Weltbestseller. Doch vorher wurde in Uruguay das Buch 1973 gleich zu Beginn der Militärdiktatur zensiert. Galeano ging nach Argentinien und von dort aus 1976 ins Exil nach Spanien. Er war eine Stimme für die Menschenrechte und gegen die koloniale Ausbeutung des Kontinents.
El mundo está sufriendo un alarmante desprestigio de la dignidad. Los indignos, que son los que en el mundo mandan, dicen que los indignados somos prehistóricos, nostalgiosos, románticos, negadores de la realidad. Todos los días en todas partes escuchamos el elogio del oportunismo y la identificación del realismo con el cinismo, el realismo que obliga al codazo y prohíbe el abrazo, el realismo del vale todo y del arreglate como puedas, y si no podés, jodete.
Bis zum Schluss mischte sich ein und redete mit. Seine sehr poetischen sowie auch scharfen Worte waren eine Referenz der linken Lateinamerikas. Er begleitete historische Momente und verlieh ihnen Ausdruck. Ihr hört einen Moment einer Rede Galeanos bei dem Begräbnis von Ubachesna Chavez Sosa. Ubachesna war Verschwundener der Militärdiktatur. Seine Knochen wurden 2006 in einer Militärbasis entdeckt.
El más jodido de los muchos fantasmas que acechan hoy por hoy a nuestro gobierno progresista aquí en el Uruguay y a todos los nuevos gobiernos progresistas de América Latina. El fatalismo, esa perversa herencia colonial que nos obliga a creer que la realidad puede ser repetida, pero no puede ser cambiada, que lo que fue es y será y que mañana no es más que otro nombre de hoy. ¿Pero acaso no fueron reales? ¿No son reales las mujeres y los hombres que han luchado y luchan por cambiar la realidad, los que han creído y creen que la realidad no exige obediencia? ¿No son reales Uba Hessner y Fernando y todos los que están llegando?
In Mexiko scheinen Meinungs- und Pressefreiheit keinen hohen Stellenwert zu haben. Seit Jahren werden JournalistInnen von Kriminellen und korrupten PolitikerInnen bedroht, entführt und sogar ermordet. Vor kurzem wurde die prominenteste Radiojournalistin des Landes, Carmen Arestegui, von ihrem Sender MVS entlassen. Ihr Vergehen: regierungskritische Berichterstattung. Die mexikanische Regierung geht sogar so weit, den UNO-Sonderberichterstatter für Folter zu diffamieren, weil dieser einen Bericht vorgelegt hatte, in dem Folter und unmenschliche Behandlung von Verhafteten als in Mexiko üblich dargestellt wird.
Nun gerät Amnesty International in den Fokus der Zensur. Mit einer Kampagne wollte sich Amnesty Mexiko der gravierenden Krise der Menschenrechte im Land annehmen. In Bussen und Bahnen der Hauptstadt sollten Plakate hängen, die auf Probleme wie Gewalt gegen Frauen und Folter aufmerksam machen, um Menschen dafür zu sensibilisieren. Doch kurz bevor die Aktion starten konnte, wurde der Vertrag von der Werbefirma Cinco M2 gekündigt. Begründung der Kündigung: Die geplanten Botschaften seien für ein breites Publikum nicht angemessen. Was für ein Witz in einem Land, in dem täglich die Opfer von Gewaltverbrechen großformatig in Zeitungen abgebildet werden und in dem es kaum eine Nachrichtensendung gibt, in der nicht von Kugeln durchsiebte Körper zur Schau gestellt werden. Hinter der Kündigung vermutet Amnesty International politischen Druck auf Cinco M2. Wie alle Medienunternehmen Mexikos hängt auch diese Firma von den Werbeaufträgen der mexikanischen Regierung ab.
Amnesty Mexiko beschreitet jetzt neue Wege, um die Öffentlichkeit zu erreichen. Die Organisation setzt auf das Engagement von Bürgerinnen und Bürgern. Auf Twitter und in anderen sozialen Medien starteten sie die Kampagne Dona tu Muro, Paredes contra la Censura. Amnesty Mexiko bittet so die Bevölkerung, ihre Balkone und die Wände ihrer Häuser für die Kampagnen der Organisation zur Verfügung zu stellen. Mit Erfolg. In Mexiko-Stadt wurden nun die ersten Plakate gesichtet. Diese Fotos sind auf der Website der geschassten Radiojournalistin Carmen Arestegui zu sehen unter www.aristeguinoticias.com.
Peru. Tausende Aktivistinnen und Verfechterinnen einer gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft haben am 11. April am Marsch für die Gleichheit in der peruanischen Hauptstadt Lima teilgenommen. Damit protestierten sie gegen die Entscheidung des Kongresses vom 10. März, das geplante Gesetz zur gleichgeschlechtlichen Lebenspartnerschaft auf Eis zu legen. Die Demonstrantinnen forderten gleiche Rechte und ein würdiges Leben für alle und betonten, der Kampf habe gerade erst begonnen.
Hace año y medio que empezamos esta lucha para que en el Perú todos seamos libres e iguales. Los conservadores creen que han tenido una victoria negándonos esos derechos. pero que sepan que no han ganado nada. Ellos no serán reconocidos por la historia, serán cada uno de ustedes que están aquí esta tarde, que lucharon por los derechos de todos los peruanos.
Der Marsch für die Gleichheit wurde von Künstlerinnen und Politikerinnen unterstützt und endete auf der Plaza San Martín mit einem großen Konzert für die Gleichheit.
Weitere Nachrichten unserer lateinamerikanischen Partneragenturen findet ihr bei Ponal. www.npla.de/ponal.
Mireille ist auf dem Weg zum Sprachkurs. Die junge Frau aus dem Kongo ist spät dran, hastet die U-Bahn-Treppe hinauf. Dann bleibt sie stehen. Für einen Blick auf Rios berühmtes Maracanã-Stadion ist immer Zeit. In Brasilien, da spielt man Fußball. Genau das sei durch den Kopf gegangen, als sie vor 7 Monaten aus dem Flugzeug stieg.
Le Brésil, je le connaissais de par son enseignement.
Ich wusste nichts von Brasilien. Außer, dass gerade die Weltmeisterschaft vorbei war. Aber sonst, ich hatte keine Ahnung, dass hier nur Portugiesisch gesprochen wird. Ich dachte, es gibt bestimmt noch mehr Sprachen. Klar, ich ging von der Kolonialgeschichte Afrikas aus, von der Mehrsprachigkeit, die dort herrscht. Doch nichts da, nur Portugiesisch. Meine Schwester und ich sprachen kein Wort davon, als wir ankamen.
So geht es den meisten Flüchtlingen. Sie sind auf Übersetzer angewiesen, um zu erzählen, warum sie in Brasilien um Asyl bitten. So wie Samir, der vom Wehrdienst in Syrien geflohen ist. So wie Carmen, die mit ihrem Mann und 4 Kindern dem paramilitärischen Terror im ländlichen Kolumbien entkam. Und so wie Mireille, die im Kongo nicht mehr sicher ist, seit sie und ihre Schwester sich mit einem Vorgesetzten anlegten.
C'est trop dangereux de rentrer. Pourquoi? Parce que nous on a dénoncé.
Es ist zu gefährlich, zurückzugehen, denn wir haben die staatliche Misswirtschaft denunziert. Wir schlugen richtig Lärm. In der Folge wurde meine Tante vergewaltigt. Es gab Morddrohungen. Es ging nicht mehr, wir mussten weg. Ich bin sehr dankbar für die Chance, die mir Brasilien gegeben hat.
Brasilien habe seit dem Jahr 2013 seine Tore für Flüchtlinge aus aller Welt geöffnet, schrieb die britische Tageszeitung The Guardian unlängst euphorisch. Tatsächlich hat sich die Zahl der bewilligten Asylanträge in den letzten 2 Jahren verdreifacht. Allein aus Syrien wurden fast 2000 Menschen aufgenommen. Man dürfe jedoch die absoluten Zahlen nicht aus dem Auge verlieren und müsse genauer hinschauen, wer in Brasilien ankommt, warnt der Migrationsforscher Mohamed El Hadji von der staatlichen Universität Rio de Janeiro.
Die primeira coisa que tem que levantar é que o número de refugiados no Brasil é praticamente insignificante.
Was die Aufnahme von Bürgerkriegsflüchtlingen aus Syrien in Brasilien angeht, ist zunächst festzuhalten, dass ihre Zahl bedeutungslos ist, wenn wir die Größe des Landes und seiner Bevölkerung bedenken. Insgesamt leben heute 8000 Flüchtlinge in Brasilien. Das ist nichts im Vergleich zu Europa. Dennoch will ich eine positive politische Konjunktur nicht bestreiten. Die Regierung hat die Auslandsvertretungen veranlasst, die Einreise von Syrern und Syrerinnen zu erleichtern. Die Flüchtlinge, die hier ankommen, sind jedoch nur die, denen es gelungen ist, sich aus Syrien in ein anderes Land, meistens Jordanien oder Libanon, zu retten. Und von denen schaffen es nur diejenigen hierher, die in den brasilianischen Botschaften alle Papiere, ein Bankkonto und Geld für einen Flug vorweisen können.
Mein Name ist Bernadette. Meu pai é brasileiro.
Samir ist einer von denen, die es geschafft haben. Nun plagt er sich seit 2 Monaten im Sprachkurs der Hilfsorganisation Caritas mit portugiesischen Nasallauten. Er ist nicht so recht überzeugt, dass sich die Mühe lohnt, träumt immer noch davon, seinem Onkel nach Deutschland zu folgen.
Rio de Janeiro is very beautiful city. When I live in Santa Teresa, It's like my country, Aleppo. It's a very old city.
Sicher, Rio de Janeiro ist eine sehr schöne Stadt. Mein Viertel Santa Teresa ist ein bisschen wie Aleppo, die alten Gassen und so. Aber ich drücke mich ein bisschen davor, Portugiesisch zu lernen. Für mich ist es eine nutzlose Sprache. In diesem Land gibt es keine vernünftige Arbeit für mich. Ich kenne keinen Flüchtling, der in Rio bisher mehr als 1000 Reais im Monat verdient hätte. Das ist die Hälfte meiner Miete.
Alini, Koordinatorin des Flüchtlingsprogramms der Caritas in Rio de Janeiro, kennt diese Probleme. Zwar bekommen Flüchtlinge im Gegensatz zu Deutschland automatisch eine Arbeitsgenehmigung, doch auch gut Ausgebildete verdienen selten mehr als den Mindestlohn von 250 Euro im Monat. Und bei sozialstaatlichen Ansprüchen herrsche in Brasilien für alle das Motto Freiheit, Gleichheit, Bürokratie, meint Alini.
In geral, os refugiados e solicitantes de refúgio no Brasil têm direito.
Im Allgemeinen können Flüchtlinge die gleichen staatlichen Leistungen einfordern wie Brasilianer. Sie haben Zugang zu kostenloser Gesundheitsversorgung, zu Bildung, Sozialprogrammen, zum Arbeitsmarkt. Aber es gibt auch viele Defizite. In öffentlichen Krankenhäusern muss man mitunter 5 bis 6 Stunden warten, um behandelt zu werden. Wir haben ganz gute Gesetze, aber es hapert an der Umsetzung.
Não podia destroncar o pescoço da vítima. Não podia ser carne sufocada. E como a carne dele não pode ser sufocada, e ele sabe que o sacrifício tem que ser perfeito.
Migrationsforscher El Hadji beschäftigen derweil ganz andere Sorgen. Der Ton im Parlament sei seit den Präsidentschaftswahlen im vergangenen Jahr konservativer geworden. Gibt es für die lange geplante Reform des Migrations- und Flüchtlingsrechts derzeit eine Mehrheit? El Hadji hat Zweifel, und das, obwohl erst im März eine parlamentarische Gruppe für Flüchtlinge und humanitäre Hilfe gegründet wurde.
Die Initiative an sich ist natürlich toll, aber wenn man genau hinschaut, wird ein eher konservatives und evangelikales Profil sichtbar. Um es ganz klar zu sagen, dieses parlamentarische Bündnis ist religiöser Natur. Es wird aufgebaut, um vor allem Christen aus dem Nahen Osten die Einreise nach Brasilien zu erleichtern. Zweifellos bilden sie eine Gruppe, die auf extreme Weise verfolgt wird. Aber wäre es nicht viel interessanter, eine solche Initiative innerhalb einer republikanischen und laizistischen Perspektive zu entwickeln? Sollten wir nicht lieber humanistisch vorgehen und allen bedrohten Menschen auf die gleiche Weise Schutz gewähren, unabhängig von ihrer Rasse, ihrem Geschlecht, Glauben und philosophischen Ansichten?
Die öffentliche Meinung in Brasilien zum Thema Flucht und Migration ist nicht gefestigt. Bolivianische Einwanderer werden schikaniert. Während der Ebola-Epidemie wurden afrikanische Flüchtlinge wiederholt Opfer von Übergriffen. Demgegenüber stehen die Schilderungen vieler Flüchtlinge, die persönlich gute Erfahrungen gemacht haben, so auch Mireille aus dem Kongo.
Die brasilianische Bevölkerung schubst uns nicht herum. Sie begrüßen einen nett. Ah, bom dia, tudo bem. Alle wollen helfen. Die Leute hören dir zu. Einige hier wissen, was in meinem Land passiert. Die schauen Fernsehen, sehen Nachrichten. Aber viele wissen auch nichts. Ich erzähle den Menschen deshalb von meinem Land, was man machen muss, um das Übel dort zu beenden.
Doch ein Ende des Übels ist derzeit nicht in Sicht. Samir und Mireille stellen sich darauf ein, so schnell nicht in ihre Heimatländer zurückzukönnen. Ob sie hier bleiben wollen? Samir tut sich schwer mit einer Antwort, will erst mal sehen, ob er irgendwo eine Ausbildung als Journalist machen kann. Mireille, die seit kurzem als freie Übersetzerin arbeitet, hat sich dagegen schon entschieden.
Das Regime in meinem Land hat sich nicht geändert. Ich würde mein Leben aufs Spiel setzen, wenn ich zurückgehe. Meine Entscheidung ist gefallen. Ich will mich hier einleben. Ich will hier wieder aufleben.
Ils ont partagé le monde, plus rien ne m'étonne.
je te laisse l'Arménie. Si tu me laisses l'Afghanistan, moi je te laisse le Pakistan. Si tu ne quittes pas Haïti, moi je t'embarque pour Bangui. Si tu m'aides à bombarder l'Irak, moi je t'arrange le Kurdistan.
Cuando voy por las ciudades, de calles almidonadas, las vidrieras se conversan al ver mi cara. Míralo, allá va la raza. Cuando voy por las ciudades, atropellando el asfalto, voy con mi rostro cobrizo, iluminado por el sol, aunque el día esté nublado, aunque el día esté nublado.
Buenos Aires im Januar 2015. Etwa 100 Menschen versammeln sich auf dem Platz vor dem Justizministerium. Sie sitzen in einem großen Kreis auf der Wiese. Mate-Tee wird herumgereicht. Aus den verschiedenen Dörfern der Provinz Catamarca, ganz im Norden Argentiniens, sind Menschen nach Buenos Aires gekommen. Einige sind schon seit über 2 Monaten da. Kleine Zelte sind aufgeschlagen. Ein riesiges Transparent ist zwischen den Bäumen gespannt. Nein, zur Mine. Schluss mit den Megaprojekten.
A también ser prominero, porque si no, viste, tienen problemas con las empresas.
Quería hacer la siguiente pregunta: ¿qué repercusión tuvo el acampe que se hizo acá?
Bueno, tanto la gente allá como a nivel político. Eso le levantó mucho el ánimo a la gente allá. Le levantó el ánimo y le dio más esperanza.
¿Y la actuación judicial, el dictamen de la
propiedad? Todo eso le dio un poco más de esperanza a la
gente. En Catamarca gibt es die 160 Minenprojekte. In der kleinen Stadt Andagala wurde vor 20 Jahren mit der Mine Bajo de la Alumbrera der erste große Kohletagebau errichtet. Die Bundesregierung von Carlos Menem und die Provinzregierung unter Arnoldo Castillo genehmigten damals den Tagebau. Seit 2000 kommt es immer wieder zur Kritik und Protesten. Der Bürgermeister von Andagala musste zugeben, dass nur 50 BewohnerInnen der Stadt in der Mine überhaupt arbeiteten. Bestätigt wurden mindestens 4 Überflutungen. Das Unternehmen gab Durchsickerungen in den Absetzteichen zu. In einigen Teilen der Provinz gibt es bereits kein fließendes Wasser mehr. Die Bevölkerung muss das Trinkwasser im Laden kaufen. In LKWs wird das Wasser geliefert, um die Tanks wieder aufzufüllen.
No tienen agua. No, no es que a la noche les dan un poco de agua o que sale poquito. No hay agua.
¿La compran al agua?
Claro. O pagan un camión que les llene el tanque.
Anfang 2015 genehmigte die Provinzregierung ein weiteres Projekt namens Bajo el Durazno. Seitdem kommt es wieder verstärkt zu Protesten. Bewohnerinnen sperren die Straßen. Ein Teil der Protestbewegung zog direkt nach Buenos Aires. Hier treffen wir auch Nimesio Aguirre. Nimesio kommt aus Andagala. Er ist 62 Jahre alt und ist seit Jahren Teil der Protestbewegung gegen die Minenprojekte und gegen die Vertreibung indigener Comunidades in der Region.
Ich kenne nirgends auf der Welt ein Minenprojekt, von dem die BewohnerInnen profitiert hätten. Die Minen hinterlassen Geisterstädte, es bleibt gar nichts. Der bekannteste Ort dafür in Lateinamerika ist Potosí.
Betrieben werden die Minen von den Firmen Glencore, Xstrata, Yamana Gold und Goldcorp. Diese multinationalen Konzerne sind in ganz Lateinamerika bekannt.
Las mineras estas pagan todos, o sea, los medios ya están cooptados, están todos con ellos, son dueños los medios, son dueños los gobiernos, ellos, por ejemplo, cuando hay...
Die Minenbesitzer schmieren die Medien und so bestimmen sie die Presse. Sie beherrschen die Regierungen. Während der Wahlen zahlen sie an alle Parteien, damit diese ihre Interessen vertreten. Das passiert überall, nur in den ärmeren Dörfern ist das noch einfacher, die Menschen zu kaufen. Wer dann Arbeit in einer Mine erhält, lebt mehr oder weniger gut, sieht aber nicht die Konsequenzen, die das hat, für die Familien unserer Kinder und Enkel. Kinder.
Die Minenbesitzer ließen in der Stadt Andagala ein Krankenhaus errichten. Die Menschen in Andagala protestierten gegen diese Beschwichtigungsstrategie.
Die Menschen wollten das Krankenhaus nicht, was von den Minenbesitzern errichtet wurde. Und sie sagten das der Regierung in Catamarca. Diese stellte einfach ein Schild vor die Tür, auf dem stand, dass dieses Krankenhaus von der Regierung errichtet wurde. Alle wissen, dass das nicht stimmt. Das erzeugt Wut, weil sie uns behandeln, als ob wir dumm wären.
Mit der neuen Mine Bajo El Durazno sollen zwischen 2015 und Mitte 2016 15.000 Tonnen Kupfer und 100.000 Unzen Gold gefördert werden. 45 junge Menschen sollen dafür einen Arbeitsplatz in der Mine bekommen. Gelegenheit zum lokalen Wachstum heißt dies dann in den Berichten. Die Provinzregierung hat eine eingereichte Umweltverträglichkeitsstudie abgesegnet. Die Bürgerbewegung El Algarrobo kritisiert, dass diese Vorhaben von technischen und behördlichen Unregelmäßigkeiten durchzogen seien. Sie erinnern nochmal daran, dass bereits die Mine Bajo La Alumbrera zu Unglücksfällen, zu Überflutung und Einstürzen geführt hat. Die neue Mine Bajo El Durazno würde den gleichen Absetzteich benutzen und unter diesem befindet sich eine große Erdspalte. Me he detenido en las chacras y astuto ya enamorado. Vaya que mozo más churo que le da por vida liar.
Si bien es un recurso, pero pues no es la forma, no es la forma. Que se busque otra forma, no sé.
Ja, das sind Rohstoffe, aber das ist nicht die Methode, sie abzubauen. Es braucht eine andere Art und Weise. Sie kommen, beuten aus, nehmen alles mit und so schnell wie möglich verschwinden sie wieder. Alles wird verwüstet hinterlassen. In Farmatino, in La Rioja, in Jujuy sind die Minen viel kleiner und alles wurde zerstört. Die Erde war offen, die Strahlung ist eine echte Gefahr. Es ist schwer, dies mit wenigen Worten zu beschreiben.
Grande y es difícil de explicarlo así en pocas palabras.
Andagalá en Argentina, Potosí en Bolivia, Esserejón en Colombia, Magallanes en Chile. Diese Aufzählung lässt sich endlos fortsetzen. Die Szenarien ähneln sich. Vertriebene Dörfer, Umweltzerstörung, verseuchte Flüsse, Repression gegen jene, die gegen die Megaprojekte protestieren. Andagalá ist kein Einzelfall, vielmehr ein Ort von vielen, der von der Praxis des globalen Kapitalismus zerstört wird. Mehr Infos zu den Protesten in Andagalá findet ihr auf der Webseite des Freien Radios in der Region www.radioelalgarrobo.de.
Für diese Sendung verwenden wir Berichte von freien Radios, Agenturen und Korrespondentinnen aus Lateinamerika.
Weitere Beiträge und Texte von Punal findet ihr auf der Internetseite des Nachrichtenpool Lateinamerika www.npla.de.